Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Raffaela, du bist ja auch am Land aufgewachsen. Mhm. Wo hat der Mama die Lebensmittel einkauft? Oder der Papa, weiß ich ja nicht.
Ich glaube, das war die Mama. Das kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Aber wir haben ja Bauernhöfe in der Nähe gehabt. Also meine Oma und Opa haben ja einen Bauernhof gehabt. Da haben wir einige Sachen bezogen. Und natürlich auch aus dem Ort. Mhm. Also, was halt dann da war. Wir haben zwar alle Geschäfte gehabt und da ist eingekauft worden. Und es hat auch sehr viel im Garten gegeben. Also die Mama hat immer, jetzt noch immer, einen sehr üppigen und bunt gefüllten Garten. Und das ist immer super verköstigt.
Wir haben ja heute Elisabeth kennengelernt und ich glaube, die war auch ähnlich geprägt, dass man sich viele Gedanken gemacht hat, wo die Lebensmittel herkommen. Und das ist der Grund, warum sie heute mit ihrem Mann in Rohrbach einen kleinen Bioladen führt.
Wir haben sie aber in Wien getroffen, wo sie zuerst also noch ein Studium gelebt hat mit ihrem Mann und eine Food Corp gegründet hat. Und ganz spannend, dass sie dann mit den Kindern wieder zurück aufs Land ist, aber jetzt doch hin und her pendelt zwischen den beiden Welten.
Genau, und viel remote, sagt man, digital arbeitet, aber eben lokal in ihrer Gemeinde viel bewirkt und bewegt. Jeden Freitag in dem Lokal Lieblingsspeis, was man dort alles kriegen kann und wie das funktioniert, hört sie gleich in der nächsten Folge. Viel Spaß! Schönen guten Morgen. Wir haben heute, glaube ich, das früheste mutige Frauengespräch aller Zeiten bisher.
Und da geht es um Frauen im Land.
Genau, das stimmt. Guter Grund. Wir treffen Elisabeth Gumpenberger, überraschenderweise in Wien. Was auch außergewöhnlich ist, weil es ja um Frauen im ländlichen Raum geht. Wir werden aber gleich erfahren, wie diese Brücke zustande kommt. Und wir sagen unseren Frauen am Anfang immer, warum wir sie mutig finden. Nachdem es ein Blind Date ist, kann ich das nur basierend auf meiner Recherche formulieren. Aber was ich gelesen habe, ist, du bist eine Gründerin. Du startest Dinge und setzt sie um. Weil du hast in Wien bei einer Gründung einer Food Corp mitgewirkt. Und bist, so habe ich das interpretiert, während Corona zurück aufs Land gegangen, nach Rohrbach, 2020. Und hast dort mit deinem Mann die Lieblingsspeis gegründet. Ja. Und Gründerinnen, die Morgentermine gerne wahrnehmen, sind mutige Frauen für uns. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, danke fürs Kommen und danke für die Einladung zum Podcast. Heute ist ein sehr warmer Tag schon in Wien. Und ein bisschen, dass wir das Eis brechen, haben wir unsere Schachtel mit Fragen. Und da darfst du gerne eine ziehen, um sie zu beantworten.
Wie beschreiben dich deine Freunde? Das müsste mir jetzt meine Freunde fragen. Ja, wirklich schwierig. Ich nehme an, sie würden vielleicht sagen, zielstrebig, gesellig, anspruchsvoll, aber wie gesagt, muss ich selber mal fragen.
Ich habe schon gesagt, du bist eigentlich Oberösterreicherin und wir sind aber jetzt trotzdem hier in Wien. Wir bitten unsere Frauen immer ganz am Anfang zu beginnen. Wie war es in Rohrbach? Wie bist du aufgewachsen und wie bist du zu der Elisabeth geworden, die um 7.30 Uhr schon einen Termin vorgeschlagen hat?
Ja, ich bin tatsächlich in Rohrbach, jetzt heißt es Rohrbachberg, aufgewachsen. Klassischer Bildungsverlauf sozusagen und dann eben mit 18 nach Wien gegangen zum Studieren. War sehr gerne in Wien und bin dann auch noch im Studium doppelt für die Arbeit und habe gegen Ende meines Studiums auch meinen Partner kennengelernt. Mit einer ähnlichen Biografie quasi. Wir waren dann gemeinsam in der Stadt als Menschen, die ursprünglich vom Land kommen und haben uns auch beide grundsätzlich auch für die Zukunft in der Stadt gesehen. Und das hat sich dann erst durch Kinder geändert. Und auch nicht gleich durchs Erste, sondern eher dann durchs Zweite, durchs Dritte, wie man dann gemerkt hat, ist es auch eigentlich beschwerlich in der Stadt mit Kindern. Wir haben beide Kinder in einem Land gehabt mit den Vorzügen, die man als Kind im Land hat, dass man auch rausgehen kann, oft unbegleitet.
Wie bist du aufgewachsen? Also hast du Geschwister?
Ich habe 4 Geschwister und in einem Zweifamilienhaus im Land mit einem großen Garten und viel Freiheit. Wieso? Genau. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt für uns beide. Also, wir sind irgendwie nicht mehr, dass die Stadt aussieht, damit unsere Kinder ein ähnliches Erlebnis haben. Ich glaube nicht, dass Kindern was fehlt, wenn sie in der Stadt aufwachsen. Für die ist es ja ohnehin normal. Also irgendwie unsere Sicht auf eine Kindheit und auch auf uns als Eltern mit Kindern, dass wir gesagt haben, gehen wir wieder aufs Land. Das war zuerst gar nicht wahr, muss ich ehrlich sagen.
Das wollte ich gerade fragen, war das immer klar, dass es quasi in deiner Heimat zurückgeht, weil dein Mann kommt ja irgendwie aus Süden Österreichs.
Aus Südtirol. Südtirol
sogar, ja, stimmt.
Genau. Also für uns war es klar, dass es nicht Südtirol wird und eigentlich zuerst auch einmal, dass es nicht Rohrbach wird. Wir wollten nicht einen Speckgürtel, das hat uns nicht so angesprochen. Wir waren ein bisschen planlos, würde ich sagen, wohin und wie und was. Und dazu gekommen ist dann irgendwie auch der Wunsch nach beruflicher Veränderung oder berufliche Ergänzung auch bei uns beide.
Was hast du studiert? Das sind wir noch gar nicht gewesen,
ne? Ich habe Sinologie und internationale Entwicklung studiert, also ganz was anderes eigentlich, als ich jetzt mache.
Und was hast du gearbeitet?
Die meiste Zeit bin ich tatsächlich jetzt bei dem Unternehmen, wo ich jetzt bin. Mhm. Das heißt Renovation und ist eine Open Innovation Beratung.
Wie unterhält man da?
Querbeet, also unsere Kundinnen und Kunden sind aus dem öffentlichen Bereich, zum Teil aus der Wirtschaft, aus der Industrie, auch Interessensvertretungen wie Wirtschaftskammer oder für Museenprojekte gemacht. Das ist recht unterschiedlich, wie auf uns zukommt. Teilweise macht man Forschungsprojekte. Genau.
Und wofür berät man sich?
Wir unterstützen sie dabei, ihre Innovationsprozesse zu öffnen, aber nicht jetzt beliebig, sondern wirklich strategisch zu öffnen und die richtigen Leute zusammenzuarbeiten. Sie Wissen reinzuholen, auch Wissen abzugeben, je nachdem, worum es geht, sie zu öffnen. Und es kann jetzt im Sinne einer kleinen Studie sein, es kann aber auch im Sinne von Workshops sein, wo wir wirklich dann die Leute zusammenbringen und mit denen an etwas arbeiten oder sie dann auch begleiten beim Innovationsstrategieprozess zum Beispiel.
Und wie viele seid ihr da? Ist der Sitz in Wien?
Oder? Der Sitz ist in Wien, genau. Mhm. Also das ist, mein Chef hat das gegründet. Mhm. Die Mitarbeiterzahl variiert oder hat variiert. Also ich glaube, das Maximum waren so 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungefähr. Jetzt haben wir gerade ein bisschen weniger. Genau. Und es ist jedes Projekt anders. Mhm. Also es ist nicht Consulting mit Schublade auf, Konzept verkauft, sondern es ist wirklich maßgeschneidert und dadurch wird es auch nicht hart.
Mhm. Wie bist du dazu gekommen jetzt zu dem Job?
Ich habe vorher bei der Mondi gearbeitet, dem Papier- und Verpackungskonzern, und habe dort mit Innovationsprojekten was zu tun gehabt und habe gewusst, ich will mich verändern, aber ich will in dem Thema bleiben. Mhm. Und dann über einen Bekannten, der schon da gearbeitet hat, bin ich auf die Idee gekommen.
Und so viele Fragen, gell? Und wie bist du zu deiner Studienwahl gekommen? Weil Sinologie habe ich noch nicht so viele Menschen kennengelernt.
Es war sehr zufällig eigentlich, irgendwie naiv.
Vielleicht irgendwie ganz kurz so, was es ist.
Sinologie, China-Wissenschaften. Mhm. Also einerseits die Sprache, in dem Fall Mandarin, aber auch chinesische Kultur, Soziologie, Wirtschaft, Geschichte, was eben. Also verschiedene Aspekte, wenn es um China im weiteren Sinne geht, also nicht nur Volksrepublik, sondern natürlich auch Taiwan oder Migranten-Communities und so weiter. Genau. Wie bin ich dazu gekommen? Also der erste Gedanke drauf war eigentlich in einem Japanischkurs. Ich war bei einer Freundin in Schottland und die hat gerade einen Japanischkurs gemacht und hat gesagt, gemietet, weil ich war halt auf Besuch und ich habe das auch viel spannend gefunden. Also ganz anderes Schriftbild und so weiter. Und wie es dann Zeit für das Studium war, habe ich mir einfach die Studienpläne nicht mehr angeschaut. Und Japanologie hat mich dann nicht so angesprochen. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn ich jetzt quasi dieses für uns Fremde lernen mag, dann kann ich ja eigentlich Sinologie auch machen. Also sehr naiv oder random oder ohne groß viel überlegen. Es war einfach für mich spannend, was komplett anders.
Und welche Möglichkeiten hat man dann, wenn man das Studium jetzt macht? Also welche Berufsarten oder Sparten kann man dann haben?
Also abgesehen von der Forschung, in der viele von meinen Studienkollegen geblieben sind, wäre ein Klassiker, dass man einfach in einen großen Konzern geht, der mit Kindern was zu tun hat, sei es durch Niederlassungen dort oder durch einen intensiven Handel oder was auch immer. Das hat mich jetzt nicht so angesprochen. Und das war für mich okay, nicht damit zu arbeiten. Also das gegen Ende des Studiums habe ich mir gedacht, es muss nicht sein. Also das muss nicht mein Kriterium für die Jobwahl sein.
Und wie hat dein Umfeld reagiert darauf, als du gesagt hast, ich werde Psychologie studieren? Weil, keine Ahnung, bei mir haben viele mitgesprochen, wie ich gesagt habe, ich gehe nach Wien Architektur studieren und haben eine Meinung dazu gehabt am Land. Wie war das?
Ich glaube, ganz viele haben es kurios gefunden. Also meine Eltern, die haben sich da nicht eingemischt. Für die war alles okay. Und sonst, ja, viele haben es irgendwie kurios gefunden. Und dann haben sie mir ganz auf die Frage gestellt, und? Wie ist China? Und ich würde das relativ oft beantworten. Oder für Chinesisch ist es schon schwierig, weil das, was soll ich jetzt sagen? Also für uns ist es natürlich schwierig, das heißt halt einfach, dass der Lernfortschritt geringer ist, als wenn ich jetzt in der Zeit Spanisch gelernt hätte. Aber das ist halt genauso erlernbar, nur halt eben, es braucht mehr Zeit für weniger Fortschritt.
Kannst du jetzt in deiner jetzigen Tätigkeit quasi auf die Inhalte von dem Studium in Bezug greifen oder hat das gar nichts damit zu tun? Oder?
Zurückgreifen kann ich auf Methoden eher, halt so im Sinne von qualitativer Inhaltsanalyse oder so Dinge, die ich halt als Methode verwendet habe für die Vorarbeit oder was immer. Ich glaube, das, was man macht, das muss ja kein Studium sein, egal. Womit man sich beschäftigt, ist nie umsonst, weil diese Persönlichkeitsentwicklung, und, also gerade mir haben diese Auslandsaufenthalte voll gebracht, glaube ich, auch nicht nur für den Spracherwerb, sondern so zu wissen, wer man ist und was man schafft oder nicht schafft und so weiter und wie es einem geht woanders. Und ich glaube, von dem profitiert man, egal was man nachher macht.
Und wenn wir zurückkommen nach Wien, wo ich recherchiert habe, dass der Food, also wie ist die Brücke zu Psychologie studieren, Mann kennenlernen, Foodgroup gründen, wo oder wann, wie ist das irgendwie passiert?
Also Mann kennenlernen war vorher vor der Foodgroup, gegen Ende von meinem Studium.
Habt ihr das gleiche studiert?
Nein, der ist Wirtschaftsinformatiker.
Also der bei der Frau, wie spricht sie Chinesisch?
Genau. Nein, der hat einfach mit einem Freund von mir studiert. Das ist eine klassische Kennenlernsituation quasi bei einer Party. Also wir haben schon beide irgendwie das Interesse am Essen gehabt. Also der Armin ist ein wahnsinnig guter Koch und kennt sich ja viel gut aus mit dem, wie man kocht und wie man was verarbeitet, das hat er auch von seinem Papa gut gelernt. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine Mama sehr gut und gern kocht und so in der Kindheit eigentlich recht viel direkt einkauft hat bei Biobauern aus der Gegend. Auch ganz bald mit Vollkorn gekocht hat und einfach Wert auf gesunde Ernährung gelegt hat. Und auf hohe Qualität auch bei den Produkten. Das ist dann auch weniger wichtig geworden für mich im Laufe meines Lebens. Also, ich habe die Phase gehabt, wo ich wenig Geld ausgegeben habe fürs Essen und das Billigste gekauft habe und so. Und dann irgendwie ich glaube, auch parallel zu kennenlernen vom Armin, wie gesehen, schon, dass das ja auch einen Wert hat, wenn man wieder besser einkauft und mehr genießt und bewusster ist. Und Freunde von uns, die waren eigentlich die Vorreiter, was Foodgroups betrifft, die haben da schon längst eine gegründet gehabt. Die haben uns immer wieder davon erzählt und wir haben es immer spannend gefunden, aber nichts damit gemacht, quasi mit der Idee. Und irgendwann war dann doch der Punkt, da haben wir schon beide gearbeitet, wo wir gesagt haben, eigentlich würden wir sowas auch gerne haben in unserem Bezirk.
Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was ein Foodgroup ist, damit wir so alle wissen?
Gerne. Foodgroup ist eine Lebensmitteleinkaufsgemeinschaft. Da geht es darum, dass sie Menschen zusammenschließen. Es kann in Form eines Vereins sein, so wie bei uns war, es muss jetzt aber auch nicht in einer Rechtsform sein. Und gemeinsam direkt bei den Produzentinnen und Produzenten beziehen. Also ohne Zwischenhändler direkt Kontakt aufnehmen. Und sie selbst dann organisieren, wie das verteilt wird und so weiter. Genau. Uns war auch wichtig, dass die Foodgroup, für die wir uns stark machen, biologische Produkte anbietet. Das war ein ganz spannender, aufregender Aushandlungsprozess eigentlich mit ungefähr 20 Menschen. Also wir waren, also wir zwei halt und dann nur ein anderes Pärchen, ein Freund von uns. Wir vier haben so mit zusammen und haben das irgendwie, weiß ich nicht, im Internet irgendwo ausgeschrieben, dass wir da jetzt gerne ein Gründungstreffen machen würden. Mhm. Und dann sind tatsächlich so 30 Leute gekommen oder so. Und ich glaube 20 ungefähr mit der Größe haben wir das dann auch durchgezogen.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr,
ehrlich gesagt, Facebook wahrscheinlich. Okay. Es hat schon auf dem Club Seiten gegeben zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Vielleicht haben wir das auch wie ein Agenda-Verteiler vom Bezirk ausgeschickt, ich weiß gar nicht mehr. Und ja, das war dann also anstrengend, aber voll interessant, sich gemeinsam mit 20 Leuten darauf zu einigen, was ist denn wichtig. Eben ist Bio jetzt ein Kriterium oder nicht? Oder müssen die Betriebe zertifiziert sein?
Mhm.
Wie regional muss es sein? Und wie treffen wir Entscheidungen? Mhm. Also darüber abzustimmen, wie wir abstimmen wollen, das war das war ganz intensiver Abend.
Wie habt ihr dann abgestimmt?
Ich glaube, Basis, also Zutrittmehrheit, glaube ich, bis zum Schluss. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube schon. Also wir haben auch festgelegt dann in den Statuten, es gibt natürlich einen Vorstand, weil das ist gar nicht nötig aufgrund vom Vereinsrecht, aber der Vorstand hat nicht mehr zu sagen.
Mhm.
Und wir haben das dann ja irgendwie verankert, dass wenn was ist, dass der Vorstand zwar offiziell haftet, aber das, was er quasi leisten muss, dann von allen geleistet werden muss und so Dinge, eben damit der jetzt nicht mächtiger ist, aber auch nicht mehr Risiko hat, das wieder wie die anderen. Genau. Ja, ich glaube, es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Also der Prozess, intern einmal zu wissen, was wollen wir, und dann auch ein Lokal zu finden, das leistbar war und das gepasst hat. Und dann haben wir im Rabenhof ein Gemeindelokal gekriegt.
Mhm.
Das war ein super Lokal. Klappertopf heißt der. Das gibt es ja noch immer.
Und genau. Wie habt ihr die Auswahl jetzt der Produzenten gemacht? Hat jeder was vorgeschlagen? Und dann habt ihr ausgewählt und gesagt, die Produkte wollen wir haben. Und dann hat das dann immer wieder gewechselt.
Genau, ich glaube, es hat immer wieder was vorgeschlagen, also wir haben so ein monatliches, glaube ich, Plenum ungefähr gehabt, also dann die Vorschläge diskutiert worden und dann haben wir uns darauf geeinigt und eben, es waren so 1000 kleine Entscheidungen, an die du vorher gar nicht, ich nicht gedacht habe, wie wird bestellt, wer wickelt das mit den Finanzen ab, genau, wer betreut dann auch die Warenübergabe, was passiert, wenn das fällt oder wenn sie jetzt vermindert. Und dann, was nicht mehr da ist und dergleichen. Also, ich glaube, so kleine Dinge.
Ist das dann ausgegeben worden? Dann hat jeder einen Schlüssel gehabt und hat sich das dann genommen?
Beides hat es bei uns gegeben. Also, wir haben Schlüssel safe gehabt, soweit ich mich erinnere. Und wir haben fixe, wie hat das geheißen? Lager? Lager, ich kann es zeigen, ich weiß nicht mehr genau, was geheißen hat. Hat es auch gegeben, genau. Wo dann auch wer da war, sich umgeschaut hat, dass es dann auch irgendwie zusammengekramt wird und so weiter. Und es war, also ich habe mich total gefunden, es war jetzt so super arbeitsteilig. Also man hat sich überlegt, was will ich beitragen. Wir haben das so gelöst, wenn wir nichts beitragen, gibt es halt einfach mehr Mitgliedsbeitrag.
Mhm.
Weil wir auch wollten, dass das auch für Menschen denkbar ist, die sagen, Zeit habe ich nicht, aber ich finde es cool.
Mhm.
Und wenn man was beitragen hat, dann mit weniger Zeit. Und man hat sich auch überlegt, eben, welchen Dienst an der Food Group leiste ich.
Mhm. Und ist es bei diesen 20 Personen geblieben, die da am Anfang dabei waren, oder wie viele sind dann irgendwie dazugekommen? Und sind zu dem Zeitpunkt, als ihr ausgestiegen seid, wie viele wart ihr dann?
Ich glaube, da waren wir eh ziemlich voll im Sinne von, wir haben irgendwann mal festgestellt, mehr wie 80 wollen wir nicht werden.
Mhm.
80 war eh schon, oder 70 oder so, da hat man sie nicht mehr unbedingt gekannt.
Mhm. Da waren auch viel Menge, das ist auch viel Menge dann auch, oder?
Das auch, das ist schon gegangen, also zum Handeln, aber irgendwie, zum Plenum sind eh immer die gleichen Gamer, kann man sagen. Das ist ja okay, es muss das auch nicht jeder machen, denke ich. Aber man hat sie mit 8, also wir haben dann auch ein Fest gehabt und so, man hat nicht mehr jeden kennt. Ja. Also ich glaube, das war auch gut, dass wir mit an die Grenze kommen. Und was ich so mitgekriegt habe, hat es nachher auch noch so Hoch und Tiefs gegeben, jetzt auch für die Mitgliederzahl. Je nachdem auch, was gerade im Plenum ist, glaube ich. Und wofür auch Studierende gerade die Zeit haben.
Mhm.
Und so. Ja. Und was uns halt damals auch gedacht hat, ist, wir haben von der Food Group aus so Speisereisen gemacht.
Mhm.
Das klingt gut. Ja, es war wirklich sehr gut. So ungefähr ein Jahr haben wir uns halt überlegt, wo fahren wir hin, und dann hat die Produzenten dagegen kontaktiert und Meine, das war immer viel nett, die haben uns da immer was gesagt und wir durften da was verkosten lassen. Und es war für uns viel spannend mit denen reden. Und das war dann sicher auch irgendwie ein bisschen ein Grundstein für den Bioladen, glaube ich, dass wir gemerkt haben, das taugt uns auch voll, da irgendwie in Kontakt zu sein mit denen, die das machen, was wir essen. Und das auch ein bisschen zu verstehen, was da dahinter steckt. Und da dann auch den Sinn darin sehen.
Da ist irgendwie auf der Website auch gestanden, dass ihr den Kürbisbauern kennengelernt habt, der die Schnecken im Wald zugetragen. Habe ich gleich
Ja, genau. Er hat gesagt, er bringt keine Schnecken um. Genau, er hat gesagt, er sammelt sich und tut das weg und sagt, nein, bitte kommt es nicht mehr. Ich brauche euch da nicht. Ja, auch ganz unterschiedliche Typen halt und auch Philosophien. Ja. Also nur weil es jetzt alle Bio sind, mit oder ohne Zertifizierung, haben wir in der Food Corp festgelegt gehabt, sie müssen nicht zertifiziert sein. Wir vertrauen ihnen. Trotzdem sind es ganz unterschiedliche Typen, die das machen.
Und kannst du einschätzen, wie viel Zeit sowas in Anspruch nimmt, wenn man sich für so ein Thema und irgendwie für so einen Verein dann irgendwie auch engagiert? Weil, also keine Ahnung, ich finde, das klingt jetzt noch viel Energie, viel Zeit am Anfang wahrscheinlich sowieso, das wird sich nicht einpendeln.
Also in Stunden kann ich es nicht sagen, also manchmal schon wie ein zweiter Job.
Denke ich mal.
Wie es dann einmal gerannt ist, dann nicht mehr. Ja. Aber so die Vorarbeit, und da hat wirklich auch jeder von den 20 Leuten, glaube ich, hier auch mitstecken. Mhm. Und dann auch natürlich Lokale anschauen und so aufwendige Dinge drin.
Waren eure Kinder da schon da?
Nein, das waren vor den Kindern. Genau.
Und was würdest du heute sagen, war das größte Learning, wo du denkst, wenn ich es nochmal mache, denn die Schleifen muss ich nicht mehr dran, das habe ich gelernt, das war irgendwie, keine Ahnung, oder das kann ich jemand anderen empfehlen? Was richtig gut. Cool.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es hat. Wir haben es durchgezogen, gemeinsam, weil es eigentlich in der Gruppe so nett war. Also, ich habe eigentlich nicht die Erwartung gehabt. Also, wie soll ich sagen? Wir haben das mit der Food Group in Angriff genommen, weil wir gutes Essen wollten. Mhm. Das war irgendwie so unser Antrieb. Und weil wir halt auch wollten, dass die fair zahlt werden. Und das wissen wir im Supermarkt nicht. Also, wir vermuten würde eher, dass es nicht so ist, aber wir wissen es nicht und da wissen wir es nicht, dass die auch den Preis Tendenz wollen. Das war, glaube ich, so unser Motiv. Und dann erst durch den Prozess haben wir gemerkt, wie nett das eigentlich ist, wenn man im eigenen Bezirk, also in der näheren Umgebung, in einer Großstadt Leute kennenlernt, mit denen du was gemeinsam hast, was dir wichtig ist. Und dass das einfach auch dann so viel nett war. Und nicht nur Foodcorp bezogen, sondern auch sozial einfach. Dass man zu uns so wird und so. Und das haben wir eigentlich, glaube ich, unterschätzt gehabt oder nicht am Radar gehabt. Also wir haben das nicht gemacht, um Leute kennenzulernen. Wenn wir uns sagten, wir haben alle unseren Freundeskreis aus dem Studium oder der Schule und das reicht sozusagen. die Ressourcen, die man hat, nicht eh enden wollen. Und das war dann nochmal irgendwie viel schön zum Lernen, dass es trotzdem auch für die Qualität hat. Ne? Mhm. Und manche Freundschaften gibt es jetzt noch, aber man nicht mehr in Wien wohnen. Mhm. Weil man verbringt viel Zeit mit, man hat eben was gemeinsam. Das ist ja nicht unwichtig, glaube ich. Und ich habe es auch voll inspirierend gefunden. Da waren einfach manche Leute viel weiter, was das Ökologische betrifft, als wir. Mhm. Und für andere waren vielleicht mir da noch oder schon extrem, was auch immer, aber einfach auch diese Vielfalt an Menschen, mit denen du jetzt was gemeinsam machst, war schon cool. Hm?
Wie geht's weiter? Dann kamen die Kinder.
Wir sind aus dem Bezirk weggezogen und haben dadurch auch dann die Food Group verlassen. Weil man schaut, denn, also ich würde schon sagen, Food Group muss auch praktisch sein. Durch die Stadt zu fahren, um die Lebensmittel abzuholen, das ist ja dann interessant. Genau, also wir sind dann nach dem ersten Kind aus dem Bezirk gezogen. Genau. Haben dann zum Glück vor allem von den Gemüsebauern weitergeholfen, von dem im Kürbis. Zumindest wöchentlich so ein Bundskistel gekriegt, was er jetzt gerade so hat, in einer Bananenschachtel. Also von dem her waren wir eh weiterhin gut versorgt, aber es war dann schon irgendwie ein Umstieg, also was wir auch wieder Müll produziert haben, also Plastikmüll und so, das war schon wieder gewöhnungsbedürftig, aber ehrlich gesagt, man kommt sich dann auch wieder schnell, so Dinge, wenn es wieder normal ist. Wir haben dann schon auch noch überlegt, können wir dort wo andocken, einen Flug gehabt. Ich glaube, eine war dann voll. Und dann haben wir überlegt, ob wir im Bezirk noch was gründen, aber da hat sich dann in die Avla-Gruppe her nichts ergeben. Das war dann die andere Dynamik. Genau. Ja, und dann, wie eben der Wunsch stärker geworden ist, irgendwie beruflich was zu ändern und auch aufs Land zu gehen, haben wir beide festgestellt, irgendwie das Lebensmittelthema lässt uns ohnehin nicht locker. Beistrich Gastronomie irgendwie, also irgendwie haben wir schon auch immer, Frau Gret ist ja doch voll cool, wenn wir einen Kaffee machen oder immer der Armin mit, wenn sie gar gerne ein Wirtshaus oder ein Restaurant machen. Zu dem haben wir so getaugt. Und irgendwie gesagt, nutzen wir doch jetzt diesen Umzug, wo immerhin auch einfach für ein ganzes Neues. Und dann ist die Idee entstanden, einen Bioladen zu machen, weil immer Gastronomie ist definitiv nicht kinderfreundlich. Für die Ortszeiten her.
Und was hat der Mann gearbeitet zu dem Zeitpunkt?
Der war bei der Frequentis, das Projekt in IT. Mhm. Ja, und dann haben wir schon irgendwie gewusst, wir können das nicht irgendwo machen, das schaffen wir nicht. Einfach jetzt Stichwort Kinderbetreuung und so weiter. Mhm. Oder auch Kosten. Also, da müsste ich meine Eltern fragen, ob wir werden einziehen können. Eben, wie gesagt, wir sind 2 Familien Haus und der obere Stock war zu dem Zeitpunkt eigentlich eh kaum genützt, nicht vermietet. Und ja, langsam haben wir uns mit dem Gedanken angefreundet, durch den Dorf zu gehen. Irgendwie. Wir waren dann aber auch dort, haben das die Eltern noch nicht gesagt, dass wir uns das auch ein bisschen anschauen. Und dann haben wir halt entschieden, wir fahren es jetzt. Genau. Da war ich gerade zum dritten Kind schwanger. Genau. Schon mit dem Plan, eben den Bioladen zu machen. Das war noch vor Corona. Mhm. Ja, die haben sich viel gefreut. Gesagt, ja, sie rammen den Stock aus und viel gern. Und dann haben wir eigentlich die Karenz genutzt, das Konzept zu erarbeiten, von Wien aus. Noch.
Sind deine Geschwister in der Region geblieben oder sind die auch quasi in die Welt geschoben?
Wir sind zwischen Salzburg und St. Valentin und Oberösterreich, aber nicht im Bezirk Horbach.
Okay, also ihr seid die Einzigen, die zurückgekommen
genau.
sind.
Genau. Mhm.
Genau. Habt ihr da schon Lokalitäten im Kopf gehabt oder gewusst, da wäre was zum Haben? Oder wie seid ihr an die Suche nach einem guten Ort oder einem Raum vorgegangen?
Ja, wir haben uns ungefähr überlegt, was hätten wir gern an Fläche und halt Wasser und was auch immer. Und dann haben wir wirklich alles, ich glaube wirklich alles angeschaut im Rohr. Und im Rohr gibt es eh tatsächlich Leerstand. Wir waren dann auch schon recht lang dran an einem bestimmten Raum. Das ist dann auch schon sehr konkret geworden. Und letztlich sind wir dann nicht zusammengekommen mit der Vermieterin. Und dann waren wir eigentlich wieder so ein bisschen bei Stunde Null, so, okay, wir finden jetzt keinen Raum, der passt, was machen wir? Vergessen wir es? Oder, also, der Armin war in der Zeit auch bei diesem Gründungsprogramm vom AMS drinnen. Mhm. Und da haben wir gewusst, es geht jetzt auch nicht mehr ewig. Also, jetzt muss dann was passieren. Entweder er geht doch wieder zurück in die IT oder wir finden doch noch was. Und dann haben wir auch unser Konzept nochmal geändert. Mhm. Also, wir wollten zuerst, sag ich jetzt mal, so einen Vollgas-Biolon machen. Mit Mittagstisch, den er gekocht hat und schon auch ein Vollsortiment abdecken. Mhm. Und das hat dann irgendwie gepasst von den Räumen her. Und dann haben wir uns überlegt oder auch nochmal ein bisschen mehr angeschaut, was es in Österreich schon gibt, dass wir es viel reduzieren. Mhm. Unser Lokal nehmen, das uns auch gut gefallen hat, aber auch für Vollgasbühne und fürs Klagen. Mhm.
Aber die Frage, wie kommt man auf die Größe? Also von so einem Laden, oder gibt es da irgendwie Sachen, die man sich anschauen kann? Ich brauche so viel Lagerfläche für das Sortiment.
Also, Google hat uns jetzt nur bedingt weitergebracht. Wir haben aber voll viele Läden besucht. Mhm. Also, jetzt erst mal in Wien und dann mit in Oberösterreich und die waren alle voll nett, die Leute. Mhm. Also, voll freigebig mit Informationen. Wir haben sich immer viel Zeit genommen und aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. Und aus den Erfahrungswerten haben wir irgendwie dann uns das überlegt. Und dann haben seine Schwester ist Architektin, die hat das dann auch noch von der Seite mit uns angeschaut, auch die Pläne und die jeweiligen Lokale. Irgendwie in Frage gekommen sind, geht sich das aus mit der Pudel und mit den Partische und so weiter. Genau.
Wie lange hat es gedauert, der gesamte Prozess von der ersten Idee bis das zum Schluss so umgreift?
Ich schätze schon so 2 Jahre, ich kann es nicht genau sagen. März 2021 haben wir aufgesperrt. Eigentlich wollten wir 2020 aufsperren, das ist dann auch ein bisschen nicht ausgegangen. Naja, ja, ungefähr 2 Jahre.
Und wie haben darauf deine Eltern reagiert? Wir kommen erstens mit drei Kindern und übrigens, wir gehen nicht in unseren Job zurück, sondern starten neu.
Ja, das gibt es, meine Eltern da sehr offen sind. Also, ja. Also mein Papa hat zu ihm gesagt, für mich war das nichts. Ja. Also jetzt auch, der mag das eher, also Sicherheit und so weiter. Auch finanziell. Aber sie haben uns so früh unterstützt und sie haben uns das auch zutraut.
Das wäre die nächste Frage gewesen, weil es ist ja nicht jeder eine Gründerpersönlichkeit. Ja? Und auch wenn du sagst, der Prozess dauert 2 Jahre, dass man irgendwie das ist, dass man aufsperrt. Also da braucht man ja voll viel Motivation und Energie, dass man das durchhält. Hast du Ahnung, wo das herkommt in dir? Dass du irgendwie, wenn nur dazu, wenn du sagst, der Papa ist ein Sicherheitsdenker, ist das der Mama oder woher? Oder ist das einfach, lernt man das im Studium, lernt man das im Leben?
Naja, ich finde halt, ich rede da aus einer privilegierten Situation. Ich habe vorher schon ein paar Jahre gearbeitet gehabt. Also, weiß ich, ich habe schon gewusst, und ich habe mir den Job auch noch. Es stimmt jetzt nicht, dass man keinen wollte. Es war einfach so, dass ich gesagt habe, ich ziehe nach Österreich, ich komme nach der Karenz nicht mehr. Das war damals ganz klar. Wenn ich hinaus, also so weit wegziehe, dann endet das. Das war für meinen Chef ein Plan für mich.
Ja.
Und mit einem Vollgasbiolon hätte ich einfach auch wirklich kein Angestelltenverhältnis mehr geschafft. Das hat sich dann einfach durch Corona ergeben, dass dann meine Chefin irgendwann einmal angerufen hat in meiner Grenze und gesagt hat, du magst nicht doch wieder was für uns machen. Mittlerweile rennt eh alles über die Distanz gut und du kennst uns, wir kennen die, genau. Aber trotzdem, auch wenn das nicht gewesen wäre. Also ich finde, das war ja schon eine privilegierte Situation nach einigen Jahren Arbeitserfahrung und auch Ersparnissen. Kann man sich das auch leisten, finde ich. Oder wir haben es uns leisten können, das auszuprobieren. Das ist mir ganz klar, dass sich das auch nicht jeder leisten kann. Also Gründerpersönlichkeit hin oder her. Wir haben gewusst, wir schaffen die Zeit auch ohne Einkommen. Natürlich zuerst war eh noch Karenz gehört und dann eben das Gründerprogramm von Armin und so. Also es war eh noch relativ lang irgendwie Einkommen da. Aber wir haben auch gewusst, je nachdem, wie groß wir es dimensionieren, schaffen wir das jetzt auch mit dem Eigenkapital oder mit dem Vollgasbiolon hätten wir noch den Kredit gebraucht. Aber es ist sicher was anderes, wenn du so in der Position entscheiden kannst, als wenn man es eh ganz knapp hergeht, schon vorher. Gell?
Mhm.
Und dann, dass wir bei den Eltern Einzug haben und nicht viel fürs Wohnen zahlen und so, das hat es dann eigentlich auch möglich gemacht.
Mhm. Wie ging es euch jetzt von Wien, also zurück in deine Heimat, wie ging es auch den Kindern?
Diese Umstellung, ist ja doch eine Umstellung.
Ja, Wien als Land. Meine Kinder haben sich da ganz schnell umgestellt, finde ich.
Wie alt waren sie da?
Die älteste war 4, der mittlere war 2. Das Baby sozusagen war ein halbes Jahr. Ja, die haben sich schnell umgestellt. Sprachlich hat es ein bisschen gedauert. Das war echt lustig eigentlich. Wenn sie doch so lange Hochdeutsch kriegt. Aber so finde ich, ich glaube, das Vermissen, das hat sie nicht gekannt. Ich glaube, für das war nicht klar.
Mhm.
Für uns war es schon eine Riesenumstellung. Mhm. Also in vielerlei Hinsicht. Also jetzt natürlich, du teilst da vorne das Haus mit den Eltern. Das ist also auch schon, finde ich, besonders herausfordernd, weil da dann auf einmal wieder Dynamiken im Spiel, die lange eine Rolle mehr gespielt haben.
Mhm.
Du bist in deinem Heimatort, die Leute kennen dich. Also wir kennen relativ viele Leute, die ja nicht mehr kennen oder nicht kennen. Oder mir ist das jetzt auch nicht so wichtig, über alles und alle Bescheid zu wissen. Umgekehrt ist so Joyce dazu. Dann auch so Themen wie, wenn ich ohne Kinder unterwegs war, dann haben manche Leute mir angekriegt gesagt, sind die Kinder bei der Oma? Und ich habe mir gedacht, nein, die sind bei meinem Partner. Also irgendwie so mit dieser Denke konfrontiert zu sein, weil in Wien interessiert das ja kaum, wie du unterwegs bist. Oder da redet keiner an, weil es total anonym ist. Und dann am Land machen sich die Leute Gedanken drüber. Dass die Kinder wahrscheinlich bei der Oma sind, weil die Frau ja gerade ohne Kinder unterwegs ist. Solche Dinge waren halt dann schon voll gewöhnungsbedürftig.
Hat es jemand die Sekunde gegeben, dass ich gedacht habe, das haben wir uns da, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Durch, durch. Weil er hat sich immer, also immer gefreut, wenn er mit drei Kindern irgendwo in der Stadt war und dann quasi alle Damen gesagt haben, ah, so super und so quasi. Drei Kinder und ich habe gedacht, wer läuft nie?
Ja.
Ja. Genau. Mhm. So, so Punkte sind wieder aufgekommen.
Ja. Und wie seit die Mama wieder London geöffnet war, hat es gleich gut angefangen zu rennen, aber hat es ein bisschen gedauert.
Ich finde, der Start war recht gut. Es war halt auch die Corona-Zeit. Mhm. Keine Ahnung, zwischen welchem Lockdown. Also, wir haben unsere Masken gehabt und die Kunden haben immer vom Geschäft warten müssen, weil unser Lokal sind, glaube ich, dass wir noch zwei drinnen sein dürfen. Mhm. Und es ist eigentlich ganz gut angekrennt. Also, wir haben ja dann eben das Konzept geändert und gewechselt auf einen Öffnungstag mit Vorbestellung. Also mit der Möglichkeit vorzubestellen, um das irgendwie voll zu komprimieren. Und das ist eigentlich recht gut angenommen worden. Also es haben ganz viele Leute auch vorgestellt für den ersten Tag. Das hat mich voll fasziniert, dass uns die Leute, obwohl sie uns nicht kennen oder vielleicht manche nur kennen, durch so Vertrauen, dass da jetzt irgendwie sie eine Vorstellung zusammenstellen.
Wo hat man Infos hergekriegt? Habt ihr einen Postwurf gemacht oder einen Aushang?
Wir haben Zeitungsartikel gehabt und auch die Website. Schon relativ, nicht bald, aber halt vorher schon bespielt und Social Media. Und da waren wir echt beeindruckt, wie viele Leute uns da einer Vertrauen schenken und so. Ja, und ich glaube, für ihren Start war es ganz gut. Schwierig ist dann geworden, so wie die Gastronomie wieder geöffnet ist. Das haben wir viel gemerkt. Und dann das Interesse am selber kochen und so und auch das Geld für Lebensmittel auch wieder woanders gewandert ist.
Genau. Hat sich das jetzt wieder reguliert? Wie ist es jetzt eingebunden? Also, ihr habt ihr immer von einem Tag geöffnet mit Vorbestellung oder habt ihr das jetzt wieder angepasst?
Wir haben zwischendurch dann einmal den Donnerstag dazu genommen, ich glaube, wie wir die Kaffeemaschine gehabt haben. Eben weil, wie wir auch gemacht haben, war das Thema Kaffee trinken bei uns ja gar nicht erlaubt und so haben wir das ja gar nicht investiert und so weiter. Das haben wir dann nicht irgendwann ergänzt und ich glaube, da haben wir den, zu dem Zeitpunkt haben wir dann den Donnerstag nur dazu genommen. Zwischenzeitlich haben wir einmal einen Dienst probiert, aber wir haben dann so gesamt betrachtet auch gelernt, wir bleiben am Freitag, wir gehen die anderen Tage woanders arbeiten. Das macht aber wesentlich mehr Sinn. Genau. Und wir bleiben die Vorbestellungen, versuchen, dass wir die ja gut bewerben, damit der Grundstück oder damit auch die Planbarkeit gegeben ist, wie viel Frischwaren wir brauchen.
Wie viele Bestellungen habt ihr jetzt so für einen Freitag?
Zwischen 15 und 30, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Also am Anfang war das so 50-50 vom Umsatz her, Vorbestellung und Spontaneinkäufe. Und jetzt hat es sich schon stark geändert. Jetzt ist der Vorbestellanteil wesentlich geringer. Mhm. Wir haben ganz viele Kundinnen, vor allem Frauen. Aber auch Männer, die jede Woche kommen, aber nicht vorbestellen.
Mhm. Also habt ihr ein gewisses Sortiment, was ihr immer habt?
Kannst du mal den Laden beschreiben und wie schaut dieser Freitag aus? Wie läuft das ab in Rohrbach?
Also der Laden, das ist ein Lokal mit Schaufenster zur Hauptstraße in Rohrbach. Der Eingang ist über eine kleine Passage, wo andere Geschäfte auch drinnen sind. Und wir haben jetzt drei Tische drinnen stehen. Wir haben eine Terrasse, je nachdem wie das Wetter ist, spielen wir halt andere Tische aussehen. In Österreich darf man ja mit einer Einzelhandelskonzession bis zu 8 Verabreichungsplätze bespielen und das ist immer die Größenordnung. Wir haben einen guten Kaffee. Wirklich guten Kaffee. Also das wird auch geschätzt von Leuten, die gerne guten Kaffee trinken. Die kommen dann wirklich auch jeden Freitag auf den Kaffee. Und es ist viel netter vom sozialen her. Wir haben so einen Stammtisch mit älteren Herren, die jede Woche kommen und ein paar andere, die regelmäßig sie einsitzen auch. Und ja, wir machen erst um 10 Uhr auf. Das ist ganz zart am Land. Wir erst um 10 Uhr auf und nein, ich schere die Leute schon vor der Tür. Es ist wirklich so, fast jede Woche.
Aber ich brauche die Zeit vorher zum Vorbereiten.
Die Zeit, genau. Ja, dann um 10 Uhr oder halt vielleicht schaffen wir es im Frühjahr, ist dann meistens immer gleich eine große Schlange. Und der Vormittag, da geht es dann wirklich zu und dann am Nachmittag ist es sehr ruhig. So ist es verteilt. Genau, bis 6 Uhr haben wir dann durchgehend offen. Ja, und der Tag schaut so aus, also unsere Arbeitsteilung ist die, der Armin steigt um ungefähr 6 ins Auto und fährt nach Everding. Dort haben wir zwei Bio-Gemüsebauern je nachdem, ob wir es brauchen, fährt er noch weiter nach Holzhausen, dann macht Tränk, holt noch Obst. Manchmal hat er noch andere Sachen zum Abholen, wie Tofu, Tempe und so weiter. Also er zur Tour. Ich bringe den kleinen Kindergarten und schaue, dass die Schulkinder rechtzeitig weggegangen und bin dann so ab 7:30 im Geschäft. Sortiere dann ein, was frisch geliefert wird, nur also Milchprodukte und dergleichen. Und schaue, dass so alles passt, dass es abgewischt ist. Und wenn er dann kommt, da geht der Stress eigentlich richtig los. Also das Brot ist das ganze Wissen. Er übernimmt das Brot, das wir kriegen, auch in Everding. Also wir haben brotsüchtig eine kleine Werbeeinschaltung machen. Nein, es ist auch wirklich gutes Brot. Die liefern sowieso nach Everding zum Achleiten und unsere Lieferung quasi fährt jetzt keinen Kilometer extra deswegen. Und damit übernimmt es beim Gemüsebauern und bringt es auf. Und das ist auch wirklich ein gutes Brot. Bio-Brot, die Hilfe, die ist abgesehen vom Aucher. Und für ein paar andere gar nicht so einfach. Genau, und er kommt dann mit der ganzen Lieferung, wir rahmen das Auto aus. Und dann geht es darum, die Sachen, die vorbestellt sind, auf die Seiten zu rahmen, in die Kisteln oder mit dem Kühlschrank für die Vorbesteller. Und alles, was für einen spontanen Einkauf ist, vorhin zu präsentieren.
Ja, und dann. Wie schätzt man das ab mit sein? Also die Mengen jetzt für Spontaneinkäufe? Bleibt viel übrig, oder?
Am Anfang ist es schon sehr viel übrig geblieben. Mittlerweile haben wir es uns gut im Griff. Also, wir sind sehr dankbar für die Erfindung Gefriertruhe. Man kann erstaunlich viel eingefrieren. Sachen, die ich vorher nicht gewusst habe, dass die nachher nur genauso gut sind, so wie Hartkassen und was auch immer. Genau. Oder Brot natürlich.
Also man kann zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt was bestellen würde, dann würde ich auf eine Website gehen und da habe ich alle Produkte, die halt in dem Monat oder in dieser Woche verfügbar sind. Ich klicke hier an und dann komme ich zu dir und jetzt das Kistel dann schon vorbereitet.
Genau. Also du hast quasi bis 6 der Kistel reserviert. Also auch im Sinne von, wir haben eben schon viele Leute, die wirklich um 10 Uhr, sobald offen ist, einer kommen, weil sie Angst haben, dass dann gewisse Dinge nicht mehr kriegen. Und da haben sie natürlich auch recht, weil unser Anspruch ist schon, dass die Sachen gar nicht so oft. Also es gibt nicht alles in unendlicher Anzahl. Und die Vorbestellerinnen können sich von daheim aus schon überlegen, was wir fix haben.
Ja.
Und das kühlen wir dann auch, also auch das Gemüse und so, quasi sie kriegen es dann auch wirklich in einer frischen Qualität. Bis 6 auf die Nacht. Genau. Ja, um 10 Uhr geht's los.
Und wie seid ihr zur Auswahl? Also Brot gibt es nicht so viele Optionen, sagst du, oder bei anderen Sachen gibt es ja vielleicht ganz viele Optionen, irgendwie für den Oben. Wie habt ihr entschieden, wenn ihr reinnehmt ins Sortiment, und wie macht ihr das?
Ja, gestartet haben wir mal mit Betrieben, die wir schon kennen, sei es jetzt eben aus meiner Kindheit oder auch von der Food Group. Also wir haben schon auch in Wien dann ein paar Produkte aus dem Viertel gehabt oder aus Österreich, wo wir einfach auch schon eine persönliche Beziehung zu den Produzentinnen und Produzenten gehabt haben. Das haben wir schon vor der Öffnung natürlich ergänzt. Also wir haben es umgekehrt, wir haben auch die Betriebe um Empfehlungen gefragt. Also zum Beispiel Brot ist uns empfohlen worden vom Biohof Steil, die halt auch Produkte an Brotsüchtig liefern. Und das waren mir ganz viele Produkte so. Also das ist eh viel schwer zu sehen, wie die alle vernetzt sind und welche Grund- oder Urprodukte dann in andere Produkte drin sind. Also das war ja unser Anspruch, dass wir die Geschichten erzählen können, so die Produkte, die wir verkaufen. Und das geht auch wirklich gut, weil es gibt so viele Geschichten dahinter und auch viele Beziehungen unter die Lieferanten. Und dann kriegt das eigentlich ein Gesicht, das Produkt. Ne? Genau. Also so haben wir auch ganz viel gekommen. Wir haben dann auch ein Inserat gehabt, zum Beispiel mit der Bio Austria Newsletter, glaube ich. Also wo wir gesagt haben, quasi, meldet euch, wenn ihr was habt. Bei der Auswahl selber, also die erste Frage ist immer, ob die Betriebe biozertifiziert sind. Das haben wir schon festgelegt im Gegensatz zur Food Group, dass wir ein Zertifikat wollen. Es hat natürlich auch den Grund, dass wir gar nicht Bioladen sein dürften, wenn wir nicht zertifiziert werden. Also wir sind als Einzelhändler auch biozertifiziert. Es war uns aber auch wichtig, weil dass ich als Konsumentin entscheide, vertraue dem ist das eine, aber dass ich als Händlerin dafür quasi gerade stehe, dass der eh nicht spritzt, das wollten wir einfach nicht. Wir wollten, dass das überprüft und das ist halt eben die Biozertifizierung, die wir dadurch verlangen. Wir haben nur mit der LACON, die uns zertifiziert, vereinbart, dass wir auch Umstellungsbetriebe im Sortiment haben dürfen. Die müssen wir halt dann kennzeichnen. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht gemeinsam gelagert ist. Und wir müssen die Lakon informieren, aber dass das auch angeht, weil uns ja wichtig war, eben auch Betriebe zu unterstützen, die gerade am Weg sind. Mhm. Genau. Ja, und dann unterhalten wir uns halt immer über, also es sind verschiedene Punkte, die es zu besprechen gibt, jetzt abgesehen davon natürlich, wie produziert wird und so, geht es dann schon um praktische Dinge, wie kommt das Produkt zu uns, also gerade bei Frischware. Auch dann die Erwartungshaltung, also wir sind ja eben kein Riesenbetrieb mit einem wahnsinnigen Durchsatz von den Produkten. Es zahlt sich nicht aus, dass uns wir drei Glaschen von ihm jede Woche bringt. Also das.
Ja, wahrscheinlich auch nicht so viel Lagerflächen, oder?
Ja, beziehungsweise eben bei Frischware, jetzt hält es auch nicht so lange. Und das müssen wir dann auch gemeinsam mit denen, die uns anreden, überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, aber Sinn, uns zu beliefern. Wir können jetzt auch keine fixen Abnahmemengen garantieren oder so.
Bis wann kann man bestellen?
Grundsätzlich bis Mittwoch Mitternacht. Es gibt ein paar Ausnahmen. Bio-Schafmilchprodukte und Bio-Fleisch braucht man doch vorher.
Genau. Und ist es so, dass die Sachen der eigenen Kommission sind oder kauft ihr das die Bauern ab und wenn es übrig bleibt, dann wird es eingefroren und dann wird es von der Familie verspeist?
Bei fast allem ist es so, dass wir es abkaufen. Es gibt ein paar Ausnahmen wie Propolis-Tropfen oder so Dinge, wo man mit dem Import zum Beispiel ausgemacht haben, dass man es auf Kommission kann. Genau. Aber grundsätzlich kaufen wir es ab, übernehmen wir das Risiko und schlagen dann einfach auf, was wir nötig finden. Genau. Also die sagen uns, was wollen. Wir schlagen auf. Und hat zur Folge, wenn jetzt wir uns die Produkte quasi sehr, wie wir uns das mit teuer verkauft, haben wir aber auch schon gemerkt, manches geht dann bei uns nicht. Die liest man halt dann aus. Also wir wollen die Preise jetzt nicht verhandeln. Irgendwie finde wir können überhaupt nicht beurteilen, was da dahinter steckt. Hinter dem jeweiligen Produkt. Es haben halt manche einfach auch schon einen funktionierenden Hofladen. Und ich verstehe das total, dass dann das Produkt günstiger an uns hergeben zum Beispiel und das geht dann bei uns halt auch nicht mehr. Und manche Hofläden empfehlen wir dann wieder einfach für gewisse Produkte, die wir nicht mehr haben.
Helfen eure Kinder mit?
Ja, schon. Also verkaufen spielen sind nicht immer gut. Weil wir die echten Geld. Nein, sie helfen aber so, wenn es also manchmal Sachen einrahmen oder letztens haben sie uns Putzen geholfen, Kuchen machen. Ja, schon. Und es ist gefreut.
Und nachdem du ja auch in den Räumlichkeiten, in denen wir sind, mit Innovation zu tun hast und mit den anderen Partnern, wie macht ihr das dann, du und dein Mann? Keine Ahnung, gibt es eine Klausur, die man irgendwie alle Damm lang macht, wo man sich unterhält, passt das nun, müssen wir was ändern? Oder habt ihr euch jetzt so eingestellt, dass man sagt, das rein so das Radl? Wie verbindest du das, was du quasi beruflich machst, dann auch mit deinem eigenen Business oder mit eurem Business?
Schlecht. ganz schlecht, ehrlich gesagt. Das ist immer eine ganz lange Liste an Dingen, die wir gerne machen würden und die wir nicht machen, weil wir nicht dazukommen. Wir haben uns vor zwei Jahren, glaube ich, als Top-Handelsbetrieb zertifizieren lassen von der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Da haben wir einen Berater da gehabt, der uns wirklich voll hilfreiches Feedback gegeben hat. Verschiedenste Dinge betreffend, die am Aufwand sind, aber die haben wir da, ohne dass man wusste, dass er das ist. Und so und hat sich das auch im Betrieb angeschaut, also, dass jemand offen ist. Und ja, da kann man nicht dazu, das irgendwie abzuarbeiten. Das ist irgendwie unbefriedigend. Ja, aber es ist jetzt gerade auch so. Es wird hoffentlich wieder anders.
Ja. Das muss man manchmal auch akzeptieren. Ja.
Was wir halt lernen müssen haben, ist, es war natürlich rund um die Gründung ganz arg, dass wir nicht ständig über das Geschäft reden. Also sitzt am Familientisch und willst eigentlich gemeinsam essen, dann fängst du immer an, Sachen zu besprechen. Es geht einfach nicht, aber das haben wir wirklich lernen müssen.
Habe
es dann Regeln entführt, oder? Ja, und natürlich, die Kinder sind ja früher am Wert gegangen.
Ja.
Weil da waren wir quasi ja für sie überhaupt nicht präsent. Jetzt ist es auch, jetzt läuft es so nebenbei sozusagen, jetzt hat es nicht mehr gut, aber das war auch echt auch was wir lernen müssen.
Und wir sind jetzt in Wien, wie oft pendelst du oder bist du tageweise da? Wie schaut da jetzt deine Woche aus?
Deine Arbeitswoche. Also in Wien bin ich tatsächlich recht selten, einfach dann, wenn es wirklich nötig ist. Das sind Kundentermine zum Beispiel oder Workshops oder dergleichen. Meine Chefin ist so total entspannt, das ist viel fein. So jetzt Tür- und Bürotag komme ich normalerweise nicht noch nie. Das ist natürlich fürs Team oder in der Zusammenarbeit mit dem Team irgendwie schaut. Aber es geht mir dann auch nicht aus.
Mhm. Wie lange fährt man?
Also, 3 Stunden ungefähr. Mhm. Genau. Meine Woche schaut so aus, dass ich Montag bis Mittwoch die meiste Arbeit für meinen Wiener Arbeitgeber erledige. Donnerstag versuche ich immer schon fürs Geschäft freizuhalten. Ist so ein bisschen mein Puffertag auf dem Wien nochmal. Bei Donnerstag müssen wir immer die Kistel herrichten. Mhm. Also mit der Lagerware. Und Freitag ist dann eh ganz im Geschäft. Nicht? Genau. Und am Wochenende versuchen wir wirklich wenig zu arbeiten, manchmal auch eine Bestellung nehmen oder mich selbst davor bereiten. Genau. Da haben wir auch jetzt auch recht eine klare Arbeitsteilung entwickelt. Wer was macht fürs Geschäft?
Hat dein Mann einen
Brotjob? Ja. Der hat sie dann vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr einen Brotjob mitgezogen. Ja. Wie es immer einfach abnimmt. Von zum jüngsten her leicht geworden ist. Genau, der pendelt 2 Tage mit Linz und macht uns auch noch was.
Was wäre dein Tipp an Menschen, die darüber nachdenken, ob sie sich irgendwo selbstständig machen oder eine Food Group gründen oder sonstiges?
Ich glaube, wenn man dafür brennt, aber machen, probieren es zu machen. Mhm. Ja. Schau immer, also da kommt sicher auch wieder die Sicherheit zum Tragen. Schau natürlich ein bisschen auch mit einem Plan B. Also es kann irgendwelche externe oder interne Gründe geben, warum es nicht nichts wird. Also ich meine jetzt gar nicht auch darum, dass man scheitert, wenn man es schon hat, sondern dass man im Prozess irgendwann einmal nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, es ist gut, wenn man da die Offenheit behält, notfalls einfach wieder zurückzukehren zu dem, was man davor gemacht hat. Wir haben das Glück gehabt, das einfach parallel machen zu können. Sprich, ich habe ein Einkommen von Wien gehabt und auch mit wenig Stunden, aber trotzdem auch mehr fixes Einkommen. Und daneben haben wir dann das zweite Konzept quasi erarbeitet. Das war natürlich schon auch entspannend, wenn man nicht abhängig ist davon. Und das finde ich auch jetzt sehr entspannend. Also das, wie der Angriff auf die Ukraine gestartet und so, ist bei uns auch voll abgegangen mit dem Umsatz. In der gesamten Branche. Wir hören oft, wenn die Eva Dinger schon ein paar Monate früher wissen, was auf uns zukommt im Grunde. Da kommt das oft früher an. Mhm. Was sie da so tut am Markt. Und da war es einfach schon eine riesen Erleichterung zu wissen. Und wenn das Geschäft schlecht rennt oder wenn wir es zusperren müssen, ist es kein Weltuntergang für uns als Familie. Und dazu ist natürlich Kummer, also noch eins, bin ich sehr dankbar dafür, dass wir kein Vergessbüro gemacht haben, dass wir jetzt einfach nur mit Eigenkapital das machen können. Mhm. Dass wir keine Mitarbeiterinnen sein müssen. Mhm. Das sind natürlich Dimensionen, glaube ich, bei so Gründungsvorhaben, die es viel komplexer machen, viel herausfordernder. Das haben wir ja alles nicht. Aber ich glaube, es ist immer gut, wenn man Plan B hat. Mhm. Oder zumindest gewillt ist, das Vorhaben dann auch wieder mal auf Eis zu legen oder so.
Es war vor kurzer Zeit in der Zeitung ein Artikel über das, dass mehr und mehr Menschen 2 oder sogar mehr Jobs haben, von Menschen bis zu 4 Jobs, wenn man das hat. Also kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich tanze auch immer auf 7 Hochzeiten und das ist super anstrengend, aber es ist auch was für mich in meinem Kopf irgendwie wichtig ist, nicht nur das eine, sondern wobei du hast mit dem Job in Wien eh schon einen Job, wo du sagst, das ist ein Projekt anders als das andere, es verändert sich immer was. Aber was findest du, ist das Gute oder das Anstrengende, nicht so tolle, an dem, dass man 2 Standbeine hat?
Das Gute ist sicher die Abwechslung, finde ich. Mhm. Ja, das Anstrengende ist, das unter den Hut zu bringen. Aber wiederum, also ich denke mir immer, ich rede aus einer sehr privilegierten Situation. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man jetzt mehrere Jobs machen muss, um sich über Wasser zu halten. Also wenn es dann über die 40 Stunden schon mal ganz fix geht, also das war, glaube ich, einer, wenn wir dieselbe Zeitung gelesen haben, das Thema, dass dann einfach auch wesentlich mehr als 40 Stunden gearbeitet wird in Angestelltenverhältnissen. Und nicht jetzt freiwillig, weil man an All-In mit guter Überbezahlung hat, sondern als Notwendigkeit. Gell? Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Also natürlich ist oft zu viel und so, das ist keine Frage, aber es ist nicht lebensnotwendig, dass ich so viel arbeite oder so, oder es ist auch nicht immer gleich viel. Mhm. also wenn ich sage, es ist anstrengend, auch mit den Kindern natürlich zu, aber ich könnte es auch ändern. Also mit Kindern zu sperren, zum Beispiel. Wenn es mir nicht mehr geht oder keinen Spaß mehr macht.
Ich glaube, jetzt haben wir wieder ein neues Thema eröffnet, aber wir müssen zu einem Ende kommen. Die Stunde ist vorbei.
Ja.
Und das Ende ist bei uns immer ein Word-Wrap. Also ich beginne ein paar Sätze oder Fragen und bitte dich dann spontan zu antworten.
Okay.
Frauen müssen
arbeiten. Nein, was ich weiß gar nicht, wo ich das gesagt habe.
Prosecco oder Zierwal?
Zierwal.
Zierwal. Mhm. Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Salsa Musik.
Mhm. Und dein Lebensmotto lautet?
Ich hab keins. Ich hab wirklich keins.
Ja.
Danke für das schöne Morgengespräch,
Elisabeth. Danke dir.
Danke für die Spannung.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfiehlt.